Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Hat jemand eine Idee, um wem es heute gehen soll? David? Okay, noch ein paar mehr Vorschläge? Josua? Salomo? Jeremia? Habt ihr so viel Zeit? Also, wir könnten die uns alle anschauen. Das erste war gleich ein Treffer. Es soll heute um David gehen. David. Ein Name, der nur einer einzigen Person zugeschrieben wird, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. David, den meisten wahrscheinlich bekannt. Ich versuche mal so einen Rundumschlag, was wir mit David vielleicht verbinden, in Erinnerung zu rufen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ist es vielleicht auch eine Idee. Wir haben heute keinen Kindergottesdienst in den Ferien. Die Kinder sind alle ganz fleißig da hinten am Tisch beschäftigt. Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich euch ein paar Zettel hingelegt, ein paar Bilder. Und hätte eine Aufgabe für euch. Und zwar dürft ihr David oder Ereignisse vom David malen, falls ihr Lust drauf habt. Ihr seid alle so beschäftigt. Erwachsene dürfen es auch in ihren Gedanken. Und zwar habe ich folgende Bilder mitgebracht. Ihr könnt mal überlegen, ob ihr was damit anfangen könnt. David wird uns vorgestellt als ein Hirte. Der Hirtenberuf ist der Beruf, der als erstes in der Bibel aufgezählt wird. Und es ist auch das Bild des Hirten, was bis ganz zum Schluss in der Offenbarung seine Kraft irgendwie entfaltet und prägend ist. David beginnt als ein Hirte mit Vieh von seinem Stamm, von dem, was ihm anvertraut wurde. Das macht ihn aus. Er geht auf die Weide, er geht mit den Tieren raus, er verteidigt sie, er versorgt sie, er treibt sie, er ist bei ihnen. Und David hört auch als Hirte auf. Aber nicht bei den Schafen, nicht mehr bei den Tieren, sondern bei dem Volk der Israeliten. Als König, als Gesalbter, als Beauftragter kümmert er sich um eine viel größere Herde, als er sich hätte erahnen können. Also wenn ihr David als einen Hirten im Blick habt, dann habt ihr einen Volltreffer. Aber David ist noch viel mehr. David ist einer von 6 Geschwistern, zumindest von den Jungs, die uns überliefert sind. Sein Vater Isai hatte 7 Söhne und David ist der Jüngste. Heute eher unüblich oder eher eine große Ausnahme. Wer von uns hat denn 6 Geschwister? 5, okay, 6, 9. Naja, dann können wir viel lernen von euch. Also ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, mit 6 älteren Brüdern oder mit 4 Geschwistern, 5 Geschwistern. Aber das macht David aus. Er ist nicht als Einzelkind aufgewachsen. Er hatte eine große Sippe, er hatte eine große Gemeinschaft, mit der er unterwegs war. Das könnte man positiv sehen, aber auch herausfordernd, sich gegen 6 größere Geschwister zu behaupten, durchzusetzen, seinen Platz zu finden und einzunehmen. Vor allem in der damaligen Welt, wo der Älteste eigentlich der Wichtigste war und ihm alles überliefert und weitergegeben wurde. Aber das macht David aus. Er gehört zu einer großen Familie. Das sollten wir auch im Blick haben. Mein nächster Gedanke ist, David wird uns nicht nur in den Samuel-Büchern, wo es heute drum gehen wird, sondern auch in den Chronikbüchern vorgestellt. In den Psalmen finden wir ganz viele Bilder von ihm. Und David wird als eine Person beschrieben, die man gerne besucht hat, in dessen Gegenwart man sich gerne aufgehalten hat. Er war sehr schön anzusehen. Es ist Menschen leicht gefallen, ihm zuzuhören, in seiner Gegenwart sich wohlzufühlen. Ich weiß nicht, wie man das malt, das Schöne und das Umgängliche. Vielleicht hat einer von euch eine Idee und kann nachher auch noch ein Bild malen. Aber das macht David auch aus. Seine Gegenwart war eine schöne. Und das ist auch der Übergang dazu. David ist nicht nur als ein König bekannt, der irgendwie in Chroniken festgehalten wird, was er alles getan und gemacht hat. David war ein Singer, ein Beter, ein Dichter. Und wir finden eine Vielzahl von Gebeten, von Ausdrucksformen, wo er sein Herz Gott ausgeschüttet hat und andere mitgenommen hat. Bis dahin, dass wir heute in den Psalmen diese Gebete sehen können. Also David als ein Singer, als ein Beter, als ein Dichter und ich habe es schon anklingen lassen, natürlich auch als ein großer Feldherr, der das Volk gerettet hat, immer und immer wieder angeführt hat, zum König gesalbt wurde und eine große Dynastie so angefangen hat. Bis dahin, dass David nicht nur im Alten Testament erwähnt und eine wichtige Person ist, sondern dass er auch im Neuen Testament immer wieder Bezug zu den Ereignissen nimmt und sich Einzelne immer wieder auf ihn stützen. Da kommen wir am Ende auch noch dazu, was das mit Jesus zu tun hat. Und ja, das hat vielleicht mit Asterix und Obelix, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Trautphonix. Kraut. Kraun. Ach, dem Krautphonix. Das war auch David. Er war kämpferisch. Er war stark. Er war mutig. Er hat auf Gott gesetzt und ihm vertraut und sich Aufgaben gestellt, denen man sich eigentlich nicht stellen würde. Das macht David aus. Und mein letzter Gedanke, David war ein Mann nach Gottes Herzen. Komische Zuschreibung, ein Mann nach Gottes Herzen. Er war an Gott dran und Gott war an ihm dran und sie waren miteinander unterwegs. Und so, glaube ich, ist David Vorbild für uns in vielen, vielen Aspekten. Ein Hirte, der jüngste Sohn, schön und umgänglich, ein Beter, ein Dichter, ein Mann am Gottes Herzen, mutig, kämpferisch, treu, ein Beter, ein Dichter, ein Singer, Sänger. Also David ist schon ein echt netter Kerl und er hat echt viel bewegt. Und diese Eigenschaften kommen in einer Geschichte ganz viel zum Vorschein, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich vermute, dass man sie kennt, wenn nicht ganz im Detail, aber schon zumindest von ihr schon mal gehört hat. Nämlich in der Geschichte, als David das erste Mal so richtig zum Vorschein tritt und ihn die ganze Welt, könnte man sagen, in Augenschein nimmt. Die Geschichte David gegen Goliath. Gibt es einen Mutigen, der sich traut zu melden, der sie nicht kennt? Gut, dann überspringe ich hier ein ganzes Kapitel. Die Geschichte steht im 1. Samuel 17. Wenn ihr sie gerne nochmal nachlesen wollt im Detail. Ich gehe nicht so ganz in sie jetzt in allen Aspekten ein, sondern möchte einfach nur ein paar Sachen betonen, die uns helfen dürfen, einfach Gott neu kennenzulernen. Also David war schon ein grandioser Kerl. Da gibt's diese außergewöhnliche Situation, dass das Volk der Israeliten wieder angefochten, angegriffen wird, ganz wortwörtlich. Das Volk der Philister hat sich wieder aufgestellt und eine große Begegnung von zwei Heeren, von zwei Streitmächten, an einem Tal. Auf der einen Seite stehen die Philister und auf der anderen Seite haben sich, der König Saul hat die Heere aufgestellt, um den Philistern zu begegnen. Und das ist so eine Pattsituation, denn bevor es überhaupt mit David losgeht, wird deutlich, dass die Israeliten gar keine Chance haben gegen diese Streitmacht der Philister. Es ist eine aussichtslose Situation. Und trotzdem sagt Saul, wir können ja nicht einfach sie über das Tal hinwegziehen lassen und alles erobern lassen, sondern nein, wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Und so stellen sie sich am Tal am anderen Ende auf und begegnen diesen Philistern. Und diese Philister sind sich so siegesgewiss und sicher, dass sie eigentlich die Schlacht schon längst gewonnen haben und es nur eine Frage der Zeit ist, dass sie das so weit auf die Spitze treiben, dass sie anfangen, das Volk der Israeliten und den Gott der Israeliten zu verhöhnen und auszulachen. Sie haben nämlich einen riesengroßen Trumpf. Unter den Philistern gibt es einen Mann, den die Welt so noch nicht gesehen hat, ein Elitekrieger, ein Soldat, der es mit jedem aufnehmen kann, der es sogar mit einer ganzen Armee aufnehmen kann. Ein Mann überdurchschnittlich groß, überdurchschnittlich stark, wahrscheinlich ein Riese in der Höhe und genauso breit gebaut, mit Muskeln bepackt, mit Panzer bepackt, super ausgebildet in der Waffenkunst, die es damals gab. Und egal, wer sich ihm in den Weg stellt, der wird einfach klein gemacht. Und die Philister treiben es auf die Spitze, schicken ihn vor und verhöhnen Gott und sagen, wer von euch traut sich, gegen diesen Krieger zu kämpfen? Wir wollen gar nicht alle gegen euch kämpfen, sondern es reicht, wenn einer von uns gegen euch kämpft. Gibt es einen unter diesem Volk, das an Gott glaubt, einen, der sich hier behaupten möchte? Und nein, es gibt niemanden, der sich traut, diesen Herausforderungen sich zu stellen. Es steht ja auch viel auf dem Spiel. Ich überspringe, was mit David passiert, wie er auserwählt, ausgesucht, wie er angesprochen wird. Am Ende ist es nicht irgendein Krieger, ein Soldat, der sich bewährt hat, der etwas vorweisen kann, der schon viele Schlachten gekämpft hat. Am Ende ist es ein Viehhirte. Ein einfacher, kleiner, der jüngste von Isais Söhnen. Er möchte sich diesem Krieger stellen. Also es ist schon verrückt. Wir würden niemals jemanden dahin schicken, der so klein, der so unerfahren ist, der es im besten Fall mit irgendwelchen wilden Tieren aufgenommen hat, aber schon gar nicht gegen diesen Superkrieger sich stellen kann. Am Ende kommt es tatsächlich so weit, dass dieser David ausgerüstet wird, sich diesem Kampf stellen soll. Anders als gedacht, er legt die Rüstung des Königs wieder ab, er legt das große Schwert beiseite und ist nur mit dem bewaffnet und ausgerüstet, das, was er schon immer getan hat, als Hirte unterwegs. Mit einer kleinen Tasche an einer Seite bewaffnet, auf der anderen Seite mit einer Steinschleuder. Ohne eine Rüstung, ohne ein Schwert, ohne ein Speer, ohne ein Schild stellt er sich diesem Krieger entgegen und mit einem einfachen flachen Stein bezwingt er ihn. Eigentlich passt das nicht. Und doch passt das. David ist treu, er ist stark, er ist mutig, er setzt alles auf Gott, er stellt sich den Riesen seines Lebens, den größten, den die Welt gesehen hat, und David wird unglaublich belohnt. Er gewinnt den Kampf, Gott steht ihm zur Seite, Goliath fällt zu Boden, die Philister laufen davon, das Volk der Israeliten ist befreit, er wird zum König gesalbt, er bekommt dieses Amt, er bekommt dieses Vertrauen. Und eigentlich könnte man sagen, hey, da können wir von ihm lernen. Wenn wir treu sind, wenn ich mutig bin, wenn du genug glaubst, dann können wir gemeinsam auch die Riesen unseres Lebens besiegen. Ganz egal, wie diese Herausforderungen aussehen. Vielleicht sind es wichtige Entscheidungen, die in deinem Leben bevorstehen. Wenn du mutig genug bist, wenn du treu genug bist, wenn du an Gott genug vertraust und mit ihm unterwegs bist, dann wirst du die richtige Entscheidung treffen. Ist es die Berufswahl, ist es die Partnerwahl, ist es eine Entscheidung, wie es in deinem Leben nächste Woche oder nächstes Jahr weitergeht? Irgendwelche Weichenstellungen von Verantwortung und von Überforderungen und von Optionen und Potenzialen. Wenn du wie David bist, dann wird es gut gehen. Wenn du vielleicht dich in Konflikten wiederfindest, die du nicht lösen kannst, die du nicht bereinigen kannst, Verletzungen und Wunden, die du mit dir rumträgst, wenn du stark genug bist in der Liebe, wenn du Gott genug vertraust, dann wird es gut gehen. Wenn vielleicht deine Lebensträume zerbrechen, wenn deine Wünsche irgendwie den Bach runtergehen, wenn Beziehungen um dich drum herum kaputt gehen, bleibe treu genug wie David, kämpfe den guten Kampf und Gott wird es gut machen. Kennt ihr das? Ich kenne das nur allzu gut, dass ich mir und euch das wahrscheinlich, also noch kennen wir uns nicht so gut, aber immer wieder zusprechen werde. Und es ist gut, es ist wichtig, dass wir mutig vorangehen, dass wir nicht aufgeben, dass wir an Gott dranbleiben. Und ich kenne Momente in meinem Leben und ich behaupte, in deinem Leben gibt es auch diese Momente, wenn du treu an Gott festhältst, dass er dich segnet und du seine Nähe spürst. Dann funktioniert es, dass durch unseren Mut, durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen auf einmal Beziehungen und Verletzungen wieder geheilt werden, körperliche, seelische. Dass Lebensträume und Ehen und Beziehungen, Freundschaften wieder gekittet werden und Gott uns wieder zusammenbringt. Dass wir mit Mut und Freude in den Alltag starten können, der morgen auf uns wartet, und dass Gott sich darüber freuen wird, wenn wir mutig genug sind. Von daher, wenn du gerade in so einem Aufbruch bist und diesen Mut brauchst, diesen Zuspruch, diese Bestätigung auf deinem Weg, dann lass dir das hier sagen. Sei wie David. Kämpfe den guten Kampf. Aber vielleicht geht es dir wie mir an dieser Stelle, dass ich mich manchmal frage, was, wenn es nicht gelingt? Wenn ich nicht mutig genug bin, sondern ängstlich? Wenn ich nicht stark wie David bin, sondern schwach? Wenn ich nicht geschickt mit dem umgehe, was ich habe, sondern ungeschickt meine Gaben, meine Zeit, meine Potenziale vergeude, weil ich das einfach mir nicht zutraue? Dass es dir vielleicht wie mir geht, dass es Beziehungen, Freundschaften, Kontakte gibt, die einfach so wund sind, dass es keinen Ausweg gibt. Und da möchte ich so mutig sein wie David, aber es gelingt mir nicht. Was wäre, wenn wir David aus mehreren Perspektiven als Vorbild uns anschauen würden? Auf der einen Seite, ja, an David können wir lernen, dass es um dich, um uns gemeinsam geht. Lass uns sein wie David. Mutig, treu, voran, an Gott festhalten. Aber was, wenn es dann noch diese zweite Perspektive gibt, dass es bei David gar nicht so sehr um dich und um mich geht, sondern vielmehr wir von Gott lernen können. Dass es gar nicht darum geht, dass wir etwas tun oder lassen sollen, sondern dass wir hier erkennen können, was Gott für David getan hat, was Gott für dich und für mich immer wieder neu tut. Und das soll so diese zweite Perspektive sein, diese Einladung, dich auf der einen Seite nicht bremsen zu lassen, auf der anderen Seite dich aber ermutigen zu lassen, mehr auf Gott zu schauen. Und ich möchte das mal versuchen mit einem Vergleich. David nicht mit dir und mit mir zu vergleichen, sondern, und das war so der Ausgangspunkt, David im Neuen Testament, aus dem Neuen Testament zu sehen und da niemand anderen als Jesus als Beispiel zu nehmen. Denn beide haben totale Gemeinsamkeiten. Ein paar möchte ich einfach mal versuchen aufzuzeigen. Sowohl David als auch Jesus stehen einem unbesiegbaren Feind gegenüber. Für David ist es dieser Superkrieger, den niemand bezwingen kann. Für Jesus ist es die Sünde, die Schuld, die Scham, all das, was uns von Gott trennt. Egal wie sehr man sich anstrengt, egal wie sich die Soldaten hätten angestrengt und ein Mutiger vorangegangen wäre, er hätte den Goliath nicht bezwungen. Egal wie sehr ich mich versuche zu verrenken und mir Mut zuzusprechen, an Sünde vorbei zu leben und zu glauben, Schuld von mir abfallen zu lassen und andere nicht aufzuladen, wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass das ein unbesiegbarer Feind ist. David besiegt diesen Goliath. Jesus besiegt diesen Feind. Und bei beiden geht es tatsächlich um alles oder nichts. Da gibt es nicht irgend so einen Kompromiss, irgend so eine Grauzone, dass David nur dieses und jenes tut und die Philister sich wieder zurückziehen. Wenn hier den Philistern nicht begegnet wird und sie nicht besiegt werden, dann ist das Volk der Israeliten für immer zerstört. Bei Jesus ist es auch nicht viel anders. Wenn er diesen Kampf, den er gekämpft hatte, nicht gewonnen hätte, dann wäre alles verloren. Dann gäbe es uns so heute hier wahrscheinlich nicht. Es steht alles auf dem Spiel. Das Leben steht für Jesus auf dem Spiel. Deswegen überwindet er nicht nur die Schuld, sondern auch den Tod. Was beide auch noch irgendwie zusammenbringt, dass sowohl David als auch Jesus das nicht für sich tun. Das wurde ja David von seinen Brüdern angekreidet, so nach dem Motto, du machst dich hier wichtiger als du bist, du machst es für dich. Aber nein, David macht es nicht für sich. Er will nicht irgendwie einen tollen Posten kriegen, er will nicht irgendwie Anerkennung oder Liebe dafür bekommen, dass er gegen Goliath kämpft. Er macht das nur deshalb, weil er von Gott dafür gesandt wird. Und Jesus ist da auch nicht anders. Er möchte nicht irgendein toller Wunderheiler werden und der neue super Wanderprediger, dem alle nachfolgen. Im Gegenteil, er versteckt sich sogar manchmal von den Leuten. Er macht das nicht für sich, sondern weil er vom Vater gesandt ist. Beide haben aber kein rosiges Leben, nur weil sie Gott vertrauen. Sowohl David als auch Jesus werden von den Brüdern, von den Geschwistern, wie Jesus über dich und mich redet, abgelehnt und auch im Stich gelassen. David muss sich als erstes gegen seine Geschwister behaupten und durchsetzen und wird wahrscheinlich den ein oder anderen Moment in seinem Leben gehabt haben, in dem das wieder eingeholt hat. Und da hat er wieder alles auf Gott gesetzt. Und auch Jesus hat sich nicht von seinen Jüngern abhängig gemacht. Wenn sie toll an ihn geglaubt haben, toll von ihm erzählt haben, andere zu Jünger gemacht haben, er hat es nicht für sich gemacht, um im Ruhm irgendwie zu baden oder im Vordergrund zu stehen, sondern er hat es gemacht, weil er für Gott gekämpft hat. Für beide war es, letzter Gedanke, für beide war es, wie gesagt, kein einfacher Weg. Und beide haben auf der Strecke erstmal auf dem Weg gelernt, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und ihr kennt die Geschichte von David. Sie ist keine geradlinige Karriere, kein geradliniges Leben, sondern es ist ein Leben wie von dir und von mir. Mit Höhepunkten, die es zu feiern gilt, aber auch mit Tiefpunkten, die wir überwinden müssen und in denen wir uns immer wieder befinden. Und David ist an diesen Erfahrungen gestärkt worden. Er ist daran gewachsen. Auch Jesus hat sich nicht bremsen lassen, hat sich auf den Weg gemacht, hat immer mehr kennengelernt, was der Vater mit ihm vorhat, was er mit seinen Jüngern zu tun haben könnte, wie er sie befähigen, bevollmächtigen, zurüsten könnte für alles Bevorstehende. Gestärkt durch Erfahrungen, weil sie sich auf den Weg gemacht haben. Es war also kein heiliger Moment, in dem es irgendwie Schnipp gemacht hat und alles geklärt und ein für alle Mal irgendwie sicher war. Nein, beide mussten diesen Weg gehen und haben ihn gekämpft. David ist also einer von uns. Er ist so wie du und ich. Auch wenn du und ich keine Hirten sind, oder gibt es jemanden von uns, der ein Hirte war, ist? Zu einer anderen Zeit, an einem ganz anderen Ort, ganz andere Bedingungen, ganz andere Persönlichkeiten, Herausforderungen, denen er sich stellen musste. Und er ist trotzdem einer von uns, weil es derselbe Gott ist, der sich heute hier und morgen, wo du unterwegs sein wirst, sich zur Seite stellt. Es ist derselbe Gott, der erfahrbar, der erlebbar ist, der uns an der Seite begleitet. Was wäre also, wenn es bei David gar nicht so sehr um dich und um mich geht, was wir tun, was wir leisten, was wir loslassen oder was wir abgeben, sondern dass es um Gott geht? Und das, finde ich, könnte heute eine Ermutigung sein. Für mich ist es eine und ich hoffe, du lässt dich anstecken und auch ermutigen. Wir dürfen feiern und erleben, dass Gott für uns ist, dass er den ersten Schritt geht, dass er den Anfang macht, dass er den Weg mit uns mitgeht. Wir dürfen empfangen. Er kämpft an unserer Seite, er kämpft für dich und für mich. Und ja, auch so gemeinsam, wie wir hier zusammengestellt sind. Und ja, ich weiß immer noch nicht so richtig, wer zur Kerngemeinde, falls es sowas gibt, gehört, wer heute Gast ist, wer heute zu Besuch da ist, wer morgen vielleicht oder nächsten Sonntag nicht mehr da sein wird. Aber er stellt uns heute hier so zusammen. Von daher lade ich dich ein, heute zu empfangen. Seine Nähe und seinen Frieden. Und das wollen wir gleich gemeinsam auch im Abendmahl feiern. Wir werden gleich gemeinsam ein Lied singen. Und während dem Lied nochmal der Hinweis für zu Hause oder wer auch immer und wo auch immer diese Aufzeichnung angeschaut, angehört werden. Ihr dürft jetzt nochmal das Abendmahl zu Hause vorbereitet. Hier ist alles vorbereitet. Ihr dürft euch gleich einladen lassen, damit wir gemeinsam Abendmahl feiern können. Wir singen, du bist Christus.